Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute mit Moritz Küpper im Studio. Herzlich willkommen zu Kontrovers, zu unserer politischen Diskussionssendung, in der wir mit Ihnen sprechen wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Ihre Meinung gefragt ist und der es heute um ein, ja, oder ein Stück weit um uns alle geht, um die Art, wie wir in Deutschland, in Europa zusammenleben seit nun einigen Jahrzehnten. Denn vor gut einer Woche, da wurde hierzulande gefeiert, das Grundgesetz. 75 Jahre, auch die friedliche Revolution, die zur Wiedervereinigung führte. Und am kommenden Wochenende, genauer gesagt ab Donnerstag, zuerst ja in den Niederlanden, wird in Europa gewählt, die Wahlen zum Europäischen Parlament. Doch zwischen diesen Ereignissen seit Wochen, seit Monaten wird immer wieder diskutiert über die Gefahr für die Demokratie, über ein Abwenden, ein Zweifeln an dieser Art zusammenzuleben. Politikerinnen und Politiker werden attackiert, verbal, aber auch körperlich, zuletzt am Wochenende auch Roderich Kiesewetter beispielsweise. Hass und Hetze nehmen zu, von einem Rechtsruck ist die Rede. Wir erleben rassistische, ausländerfeindliche Gesänge inmitten von Partyzelten und anderswo und ganz aktuell auch brutale Gewalt. Gestern am Abend, am 5. Todestag des von einem Neonazi erschossenen einstigen Regierungspräsidenten in Kassel, Walter Lübcke, da kam die Nachricht, dass ein Polizist, der von einem mutmaßlichen Islamisten erstochen wurde, dass er verstorben ist in Mannheim. Es ist ein Thema, das heute aufwühlt, hinzukommt. Ein Klima, in dem, wie Umfragen zeigen, die Skepsis, die Unzufriedenheit wächst, was sich auch in Wahlumfragen direkt oder indirekt widerspiegelt. Daher fragen wir heute, knapp eine Woche vor einer der größten Wahlen der Welt, 350 Millionen Wahlberechtigte aus 27 Ländern, die zugleich aber auch ja selbst demokratietheoretischer Kritik ausgesetzt. Wie ist der Zustand unserer Demokratie? Das ist unsere Frage für die nächsten anderthalb Stunden. Darüber wollen wir sprechen. Beteiligen Sie sich gern, indem Sie anrufen. 00800 4464 4464 lautet die Telefonnummer. Sie können uns auch eine E-Mail schicken. kontrovers@deutschlandfunk.de und seit einiger Zeit auch eine WhatsApp-Nachricht schicken, auch eine Sprachnachricht 0173 56 90 322. Einiges ist auch schon auf unserem Anrufbeantworter gelandet. Hören wir mal rein.
Alexander Schwarz, Berlin. Unserer Demokratie geht es leider zurzeit sehr schlecht. Sie muss sich den Angriffen von außen wie von innen erwehren. Von außen sind es vor allem die Schurkenstaaten wie Russland, Iran, Nordkorea. Und von innen sind es die Faschisten der AfD, die versuchen, diese Demokratie, die über 70 Jahre friedlich das Zusammenleben für unsere Bevölkerung gesichert hat, von innen zu zerstören.
Fleck aus Saarbrücken. Die Aushöhlung der Verfassungsinstitutionen hat lange, lange vor der AfD begonnen. Die Rechtspopulisten profitieren aber jetzt davon, auch in den europäischen Nachbarländern.
Guten Morgen, Meier aus Mittelsachsen. Der Zustand dieser Gesellschaft zurzeit ist Ausdruck einer an den Menschen vorbeigerichteten, die Interessen der Menschen völlig missachteten Politik.
Guten Morgen, mein Name ist Herbert Longen aus Trier. Ich sehe unsere Demokratie in großer Gefahr, insbesondere durch den Islam, der hier in Deutschland immer mehr fundamental ausgelebt wird.
Mein Name ist Schachow, ich bin 72, ich rufe Sie an aus Frankfurt am Main. Unsere Demokratie wird gefährdet von Menschen, die Gewalt mit Meinungsfreiheit verwechseln. Man muss politisch und auch zivilgesellschaftlich ganz klar der Bevölkerung auch vor den Wahlen, auch nach den Europawahlen klar machen, Gewalt ist kein Mittel der politischen Auseinandersetzung.
Mirko Hasse aus Germersheim. Artikel 79 unseres Grundgesetzes enthält eine sogenannte Ewigkeitsklausel, welcher zufolge die grundlegenden Prinzipien unseres Staates auch durch eine potenzielle Regierung mit AfD-Beteiligung nicht außer Kraft gesetzt werden können. Zu so viel Weitsicht muss man den Vätern und Müttern des Grundgesetzes einfach gratulieren.
Schönen guten Morgen, Carsten Bühler aus Berlin. Wir haben es ja selber in der Hand, wie es unserer Demokratie geht, indem wir am Sonntag wählen gehen.
Soweit also erste Reaktionen, Schlagworte, Politik an den Menschen vorbei, Gefahren von außen, von innen, von rechts, Islamismus, Gewalt als politisches Mittel. All das wollen wir gleich diskutieren und zwar mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie gesagt, melden Sie sich bei uns, aber auch mit Gästen. Sabine Rennefanz ist dabei, Journalistin, Kolumnistin, unter anderem für den Spiegel, den Tagesspiegel, Radio 1. Sie hat Bücher geschrieben mit dem Titel Eisenkinder, die stille Wut der Wendegeneration oder Frauen und Kinder zuletzt, wie Krisen gesellschaftliche Gerechtigkeit herausfordern. Sie hat sich zuletzt intensiv mit dem Grundgesetz beschäftigt, auch mit der Diskussion um eine gesamtdeutsche Verfassung und auch mit dem Unbehagen in Europa. Guten Tag nach Berlin. Frau Rennefanz? Da scheinen wir Probleme in der Leitung zu haben. Hedwig Richter ist zugeschaltet jedenfalls, Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München. Sie beschäftigt sich mit deutscher und europäischer Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert sowie Demokratie- und Diktaturforschung und hat jüngst auch ein Buch veröffentlicht, zusammen mit Bernd Ulrich, Demokratie und Revolution, Wege aus der selbstverschuldeten ökologischen Unmündigkeit. Darin geht es um den Widerspruch zwischen Demokratie und Ökologie, auch das ein Punkt für die Debatte. Guten Tag in den Süden der Republik.
Ja, guten Tag, Herr Küpper. Guten Tag in die Runde.
Schön, dass Sie dabei sind, Frau Richter. Denn bisher, so scheint es, sind wir allein. Peter Müller, der eigentlich auch zugesagt hat, der ehemalige Ministerpräsident aus dem Saarland und Richter am Bundesverfassungsgericht, den haben wir noch nicht in der Leitung, genauso wenig eben wie Frau Rennefanz. Ich hatte es gerade schon angekündigt. Aber lassen Sie uns, die Zeit läuft ja, direkt beginnen. Ich meine, es wird der Sache vielleicht nicht ganz gerecht und man muss viel ergänzen. Das Thema ist sehr groß, sehr breit, zu relevant, um vielleicht eine geschlossene Frage zu stellen. Aber Frau Richter, ist die Demokratie hierzulande ernsthaft in Gefahr?
Ja, ich denke auf jeden Fall, dass die Demokratie in Gefahr ist. Wir sollten allerdings auch nicht vergessen, dass sie noch sehr stark ist. Also wir sollten nicht vor lauter Schreck übersehen, welche Kräfte wir noch haben. Die überwältigende Mehrheit der Menschen wählt demokratisch. Die ganz, ganz große Mehrheit hält Demokratie für das beste Prinzip. Und also das finde ich ganz entscheidend. Und dann würde ich doch noch mal sehr stark die Betonung darauf legen, was jetzt auch typischerweise in den Telefon-Messages nicht kam, die große Gefahr, die der Demokratie durch die ökologischen Krisen bevorsteht. Und ich denke, eine der ganz großen Herausforderungen ist, ob wir etwas hinbekommen, was die Väter und Mütter des Grundgesetzes noch nicht wussten, nämlich, dass wir mit diesen Krisen umgehen können und mit etwas, was ich selber die Nebenfolgenkrise nenne, dass wir heute in vielen, vielen Nebenfolgen leben, damit konfrontiert sind und die Demokratie, die alles sozusagen zugleich lösen muss.
Jetzt ist mittlerweile auch Frau Rennefanz bei uns. Ich habe sie gerade schon ausführlich vorgestellt. Meinen Gruß nach Berlin konnten Sie aber nicht erwidern. Jetzt sind Sie allerdings bei uns in der Leitung. Und ich würde gerne direkt inhaltlich einsteigen, auch mit der Frage, die ich gerade an Frau Richter gestellt habe. Frau Rennefanz, ist die Demokratie hierzulande ernsthaft in Gefahr?
Ich muss erst mal sagen, schönen guten Morgen, Herr Küpper, Frau Richter. Ich habe alles gehört, nur Sie haben mich nicht gehört.
Das ist schlecht für eine Diskussion, aber jetzt sind wir dabei. Und ich kann es an der Stelle sagen, auch das machen wir jetzt ganz schnell. Peter Müller ist auch dabei. Ich grüße ins Saarland.
Ich grüße Sie ebenfalls. Mir geht es genauso. Ich habe alles gehört, aber Sie scheinbar mich nicht.
Dann haben wir eine gute Grundlage jetzt für die Diskussion. Danke Ihnen. Frau Rennefanz, daher die Frage direkt an Sie. Ist unsere Demokratie heute ernsthaft in Gefahr?
Ich glaube nicht, dass sie ernsthaft in Gefahr ist. Ich glaube, die Demokratie, es gibt immer, also bewegt sich ja in Phasen, das ist nicht statisch. Und mal funktioniert es besser und mal funktioniert es schlechter. Und wir haben gerade eine Situation, das haben ja auch die verschiedenen Stimmen, die Sie schon eingespielt haben, gezeigt. Also es gibt überall eine große Sorge. Die Sorgen sind zum Teil unterschiedlich, aber wir haben gerade ein Problem. Die Demokratie funktioniert gerade nicht so gut, finde ich. Aber es ist jetzt auch nicht so dramatisch, wie manchmal gesagt wird, finde ich.
Nicht so dramatisch, sagt Frau Rennefanz. Herr Müller, was ist Ihre Meinung?
Es kommt darauf an, ob wir von außen oder von innen schauen. Demokratie und Rechtsstaat sind weltweit unter Druck. Nach den Untersuchungen von Freedom House leben gerade noch ein Viertel der Menschheit in demokratischen Systemen und wir stellen fest, weltweit ein Vordringen der autokratischen Systeme, so gesehen muss man sich Sorgen machen um Demokratie und Rechtsstaat. Wenn wir nach innen schauen und fragen, akzeptieren die Menschen in unserem Land die Demokratie noch, dann ist die Demokratiezufriedenheit sicherlich rückläufig. Radikale Tendenzen sind stärker geworden, aber insgesamt gibt es einen großen Konsens, dass Demokratie, dass Rechtsstaat, dass die Menschenwürde unverzichtbare Grundlage unseres Zusammenlebens sind.
Also Herr Müller, verstehe ich Sie da richtig, ganz groß, egal ob von innen oder von außen, ist Ihre Sorge nicht?
Von außen ist meine Sorge groß, von innen habe ich Sorge, größere Sorge als in der Vergangenheit, aber ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass wir das gemeinsam meistern.
Mhm. Frau Rennefant, Sie haben gesagt, das Ganze erscheint für Sie eher, wenn ich Sie richtig verstanden habe, stabil. Wie kommen Sie da drauf angesichts dieser Punkte, die ja gerade auch Frau Richter, beispielsweise auch den Klimawandel da, aber auch Herr Müller gemacht haben von außen?
Ja, stabil. Also das ist ja jetzt eine sehr globale Frage. Also in den USA haben wir irgendwie gerade einen verurteilten Präsidentschaftskandidaten. Da ist es natürlich nicht stabil. Aber ich habe halt ein bisschen ein Problem damit, wenn jetzt in den letzten Tagen und Wochen ist ja irgendwie oft so getan worden, als ob wir quasi in so einer Zeit wie 1933 stünden und quasi die Machtübernahme der Faschisten quasi direkt bevor Vorstünde. Und diese Hysterie und Panik, damit kann ich nicht so wahnsinnig viel anfangen. Also ich glaube, es ist vielleicht sinnvoller, wenn man sich konkret anschaut, wovor man jetzt Angst hat und was irgendwie gerade nicht so gut funktioniert. Und da würde ich sagen, wir haben, nehmen wir mal zum Beispiel die Kommunalwahlen jetzt in Thüringen zum Beispiel, ne? Also die Wahlbeteiligung war super hoch, die war viel höher als bei früheren Kommunalwahlen. Das zeigt also, die Leute, die glauben schon, also die wollen ihre Stimme abgeben, die glauben an die Veränderungen durch Wahlen. Es ist nur halt so, dass es irgendwie, dass man das Gefühl hat, dass die Politik die Probleme nicht mehr so richtig adressieren kann, dass es da an Effizienz fehlt, dass zu viel gestritten wird. Wir haben, wenn wir jetzt über die Europawahlen reden, da ist Europa sicher in keinem guten Zustand. Wenn wir uns die letzten 5 Jahre angucken, es war eine super harte Zeit. Man kann jetzt nicht sagen, dass alles besser geworden ist in der Zeit. Und wir stehen da vor einem Rechtsruck, der sicher irgendwie gerade auf die Klimapolitik große Auswirkungen hat. Aber trotzdem sehe ich das vielleicht in einem größeren Zeitraum. Also ich habe jetzt da keine Untergangsszenarien, ja. Ich sehe das eher in so einer, wir sind gerade in einer Zeit, wo Nationalstaaten und Nationalismus wieder stärker werden. Und das muss man erstmal konstatieren. So.
Das sagt Sabine Rennefant. Genau, Hedwig Richter, erwidern Sie kurz und dann kommt auch schon der erste Hörer in die Leitung.
Genau, also ich stimme da sehr zu, dass wir das nicht mit 1933 vergleichen sollten. Das Problem daran ist ja auch, dass wir uns damit auf Probleme konzentrieren, die gar nicht den Problemen entsprechen, die wir heute haben. Wir sind in einer komplett anderen Situation. Und dazu gehört eben ganz wesentlich die ökologische Krise, die weit mehr ist als der Klimawandel. Und alles, was damit zusammenhängt, die Sicherheit kommt. Also das sind diese sogenannten Nebenfolgen, die jetzt zurückkommen. Wir haben die Sicherheit ausgelagert, wir haben geglaubt, wir können Migration einfach stoppen. Wir haben geglaubt, wir können unendlich viel CO2 ausstoßen, Müll auch in den globalen Süden bringen. Und all das kehrt jetzt zurück. Und das ist eine ganz andere Situation als 1933 und eben auch eine andere Situation, als unsere Verfassungsväter und Mütter geglaubt haben.
Das ist die Situation, in der die Demokratie heute ausgesetzt ist. Am Telefon ist nun Herr Bertram aus Berlin. Ich grüße Sie.
Einen schönen guten Tag.
Hallo. Was ist Ihr Punkt? Ja.
Mein Punkt ist der, die Politik betont ja immer wieder das Grundgesetz und die Demokratie. Aber auffallend ist, dass seit 2005 die Renten um 12% gesunken sind, dass jetzt 14 Millionen Bürger in der Altersarmut leben. Das verträgt sich irgendwie.
Es gibt gleichzeitig jetzt aber auch doch Rentensteigerungen und am Ende ein Zusammenleben. Also Sie sagen, durch nicht gestiegene Renten ist die Demokratie gefährdet?
Ja.
Weil?
Absolut. Altersarmut, das möchte kein Mensch. Man hat 45 Jahre gearbeitet und bekommt nur 48%. Wenn man sieht, die Beamten bekommen 72%.
Das heißt,
das weiß ich nicht.
Das heißt, Menschen, ich weiß jetzt nicht, ob Sie persönlich auch betroffen sind, aber die Gruppe, die Sie gerade angesprochen haben, die glauben Sie, glaubt dann nicht mehr an die Demokratie.
So ist es. So ist es.
Herr Müller, können Sie mit diesem Argument, mit diesem Punkt etwas anfangen?
Also natürlich ist es so, dass Menschen ihre Zustimmung zu einem Staatssystem davon abhängig machen, wie es ihnen persönlich geht. Trotzdem fällt es mir schwer, den Punkt nachzuvollziehen. Natürlich ist das Rentenniveau etwas, worüber man diskutieren kann. Im Vergleich zu anderen Systemen ist das Rentenniveau bei uns ein Niveau, das sich sehen lassen kann, das in autoritären Systemen keineswegs besser ist, ganz im Gegenteil. Da geht es den Rentnerinnen und Rentnern schlechter. Altersarmut ist ein Thema, damit muss man sich beschäftigen. Das ist aber auch ein Thema in der politischen Debatte. In der Demokratie kann es offen angesprochen werden, kann darüber diskutiert werden, kann eine Stimme abgegeben werden für politische Parteien, die sich damit intensiver auseinandersetzen, weniger auseinandersetzen. Also wenn da Abhilfe geschaffen werden kann, dann sicher in der Demokratie und nicht in autoritären Systemen.
Herr Bertram, können Sie mit dieser Antwort etwas anfangen?
Österreich guckt, da zahlen alle ein, da hat man 87%. Kann man nicht vergleichen.
Das ist die Debatte um die Frage, ob es richtig ist, dass die Versorgungssysteme für die Beamten und die Versorgungssysteme der sonstigen Rentnerinnen und Rentner voneinander getrennt sind. Da muss man einfach sagen, die Pensionen sind ja nicht gemacht worden, um den Beamten einen Gefallen zu tun, sondern der Staat wollte damit Geld sparen, wollte nicht ansparen müssen für die Versorgung seiner Beamtinnen und Beamten. Deshalb gibt es die getrennten Systeme. Aber das ist keine Demokratiefrage.
Soweit Peter Müller, der ehemalige Ministerpräsidenten im Saarland. Herr Bertram, ich danke Ihnen sehr für Ihre Meinung, für Ihren Anruf. Ich habe nochmal, oder hier haben uns auch einige E-Mails erreicht, die ja ein Stück weit in diese Richtung passen. Die Ursachen für die Demokratiegefährdung werden zu wenig beleuchtet, das schreibt uns Edgar Reinbold. Liegen diese doch auch stark darin, dass sich viele politische Entscheidungen von den Bürgerinnen und Bürgern entfernt haben. Das Tragische ist, dass insbesondere wertkonservative Stimmen unserer Bürgerinnen und Bürger in der BRD und in Europa nicht mehr adäquat geachtet werden. Frau Rennefanz, das schreibt uns Edgar Reinbold. Teilen Sie dessen diesen Befund?
Wertkonservative Stimmen werden nicht mehr geachtet. Das müsste ja wahrscheinlich vielleicht noch da könnte Herr Müller vielleicht gleich noch was dazu sagen. Aber diesen
klar,
ersten
aber er hat
Punkt,
ja gerade schon geantwortet.
Genau. Ich wollte nur sagen, diesen ersten Punkt, dass die Bedürfnisse und die Sorgen der Bürger oder die Themen, die Leute beschäftigen, dass das nicht mehr so diskutiert wird. Also das stelle ich gerade, wenn ich jetzt im ländlichen Raum, Ost oder West unterwegs bin, das stelle ich sehr stark fest. Also dass es da eine große Konzentration auch auf urbane Themen geht und dass es auch fast so eine Sprachlosigkeit gibt. Also man fühlt sich fast auch so sprachlich nicht mehr wiedererkannt. Und ich meine, dieses Thema, was der Herr Bertram gerade angesprochen hat mit den Renten, das passt ja auch ein bisschen dazu. Ja, die Renten steigen, aber zum Beispiel, was halt die Renten so entwertet hat, sind zum Beispiel die ja wahnsinnig gestiegenen Wohnkosten. Also gerade in Städten, in den großen Städten, überall in Deutschland. Und das entwertet dann natürlich auch die Löhne und die Gehälter und die Renten, weil man einfach so viel mehr Geld ausgeben muss. Und gerade so dieses Wohnthema, also viele Themen, die Leute im Alltag beschäftigen, Wohnen, Verkehr, das sind so Themen, die oft dann auch im öffentlichen Diskurs, also kann man auch als Journalistin irgendwie sich selbst hinterfragen, oft zu wenig eine Rolle spielen und wo man sich dann auch wenig, wo der Einzelne, also die Gestaltungsmacht, so des Einzelnen ist auch, glaube ich, gefühlt gering.
Sagt Sabine Rennefanz, ja. Hedwig Richter, Professorin aus München. Genau, die Entfernung, ich nenne es jetzt mal der Politik von den Menschen, ist das eine Gefahr?
Also das sehe ich überhaupt nicht. Also wenn wir, ich finde, das gehört zu den populistischen Diskursen, die wir unter keinen Umständen unterstützen sollten. Und weil das, also de facto sind Abgeordnete etwa so gut zugänglich wie noch nie. Die sind erreichbar übers Telefon sehr oft, die sind erreichbar über WhatsApp, die machen Sprechstunden. Also das ist, und wir können online einsehen, wie die Gesetze, wie das Gesetzesverfahren abläuft. Also das ist auch die Politikwissenschaft, die sich damit beschäftigt. Es gibt so viel Transparenz wie noch nie. Wir müssen fragen, warum die Leute sowas glauben. Und ich würde auch sagen, die Politik.
Wie lautet Ihre Antwort? Warum glauben die Leute so etwas? Denn, Entschuldigung, wenn ich Sie an dieser Stelle unterbreche, es gibt schon einige E-Mails in genau diese Richtung, die uns erreicht haben. Und im Grunde genommen ist Herr Bertrams Anruf ja gerade auch ein Stück weit zumindest teilweise.
Ja, eine ganz klare Antwort ist, dass dieser populistische Diskurs, dass es immer wieder aufgenommen wird und irgendwann glauben die Leute dran.
Aber also Moment mal, das ist doch nicht nur ein populistischer Diskurs.
Frau Rennefanz, lassen Sie kurz Frau Richter antworten und dann können Sie gerne erwidern.
Es wird ständig auch über diese Themen geredet, also wie Migration. Es wird so getan, als ob das allergrößte, das entscheidendste Problem gewesen ist und die Politik greift es auf. Oder wie wir reden, die geschlechtergerechte Sprache. Dann gibt es tatsächlich Genderverbote erlassen. Also ich würde sagen, dass hier sehr stark die Politik auf diese populistischen Forderungen einsteigt und die bedient und dadurch natürlich verstärkt. Anstatt ganz klar zu sagen, ja, Migration ist ein Thema, wir müssen uns damit beschäftigen, aber das viel, viel größere Thema und das viel größere Problem ist doch die Ökologie. Das viel größere Problem ist doch die Sicherheitspolitik. Das würde ich wichtig finden.
Das sind Ihre Punkte, Frau Rennefanz. Wir laufen auf die Nachrichten zu, aber vielleicht wollen Sie eben noch schnell Ihren Punkt setzen.
Genau, also ich glaube, dass mit der Transparenz der Politik, das ist ein bisschen eine Scheintransparenz. Also wenn wir uns die Repräsentanz angucken, es sind fast gar keine Arbeiterinnen und Arbeiter im Parlament vertreten. Also die meisten rekrutieren sich aus bürgerlichen Kreisen. Also es ist schon viele, sehr, sehr viele Juristen. Also es ist schon sehr einseitig. Und selbst wenn man die Leute erreicht, heißt das nicht unbedingt, wenn man sie mit einer WhatsApp oder Sprachnachricht erreicht, heißt das nicht unbedingt, dass man dann auch thematisch was erreicht.
Soweit eine erste Diskurslinie hier in Kontrovers. An dieser Stelle muss ich Sie kurz unterbrechen. Es folgen die Nachrichten und ab 10.35 Uhr sprechen wir hier weiter. Ja, herzlich willkommen zurück zu Kontrovers hier im Deutschlandfunk zwischen Grundgesetzjubiläum und Europawahl. Wie geht es unserer Demokratie, fragen wir heute. Darüber diskutieren wir heute und wir waren gerade an einem Punkt, ob sich die Politik, die politische Klasse, Politikerinnen und Politiker zu weit entfernt haben von, ja, den Menschen. Das ist jetzt alles sehr verallgemeinernd, aber geschrieben hat uns unter anderem auch Marc aus Ludwigsburg. Er schreibt, Parteien scheinen vor allem auf Bundesebene zu Machtapparaten verkommen zu sein, die in Zeiten von Fake News, Lobbyismus und einer oftmals unwürdigen Debattenkultur im Parlament ihre Aufgabe aus dem Parteiengesetz zu einer Mitwirkung an der politischen Willensbildung des Volkes nur unzureichend nachkommen. Wir haben gerade schon darüber diskutiert mit Sabine Rennefanz, der Journalistin, und Hedwig Richter, der Historikerin aus München, aber wir haben zum Glück ja auch einen ehemaligen Politiker mit dabei in unserer Runde, Peter Müller aus dem Saarland, dort Ministerpräsident. Wie nehmen Sie das Ganze wahr? Ist die politische Klasse zu weit entfernt?
Also ich sehe das anders als die Frau Richter. Wir haben Repräsentationslücken. Es gibt einfach viele Menschen, die den Eindruck haben, dass ihre Themen in der Politik eine untergeordnete Rolle spielen und andere Themen, die sie nicht betreffen, im Vordergrund stehen.
Können Sie das konkret machen?
Ja, also es gibt viele Leute, die interessiert die Frage nicht, ob Cannabis freigegeben wird. Es gibt viele Leute, für die spielt die Frage der sexuellen Selbstbestimmung, die ich nicht kleinreden möchte, die eine wichtige Frage ist, in ihrem persönlichen Leben keine Rolle. Die haben Probleme damit, mit ihrem Geld auszukommen. Die haben Sorgen, ob sie die Reparatur ihrer Heizung bezahlen können. Die bewegt die Frage der Ausländerkriminalität. Und für die entsteht der Eindruck, diese Themen sind unterbelichtet in der politischen Debatte. Für die entsteht der Eindruck, wenn ich darüber rede, habe ich das Risiko, dass ich sehr schnell in eine rechtsradikale Ecke gedrückt werde, obwohl ich kein Rechtsradikaler bin. Wir haben eine Verengung des demokratischen Diskurses in den vergangenen Jahren gehabt. Und ich glaube, da muss nachgearbeitet werden.
Aber über diese Themen, die Sie gerade gesprochen haben, wird doch auch diskutiert und geredet. Ist das nicht vielleicht dann am Ende doch eher jeweils subjektiv?
Also natürlich kann man darüber reden und natürlich gibt es da subjektive Eindrücke, aber Politik muss sich ja damit auseinandersetzen, wie Menschen das empfinden. Und manchmal hat das auch objektive Hintergründe. Ich will mal ein Beispiel nennen, das vielleicht im ersten Moment absurd erscheint, das mir aber symptomatisch zu sein scheint. Mhm. Wir haben jetzt diese kröhlenden Rich Kids da in Sylt gehabt. Da war es klar, dass es anschließend eine Debatte gab, die Namen dürfen genannt werden, es dürfen Kündigungen ausgesprochen werden, wir müssen darüber reden, ob Studentinnen und Studenten unter diesen exmatrikuliert werden. Gleichzeitig haben wir in Hamburg einen Fall, da haben wir jemand, der ruft den Kalifatstaat aus, der führt sein Studium ungehindert fort. Das ist ein Ungleichgewicht und das empfinden die Leute.
Das ist so in der Wahrnehmung, in der Äußerung von vielen Menschen. Nichtsdestotrotz, die Rechtslage ist ja auch klar. Auch bei den Menschen aus Sylt hätte man eigentlich keine Klarnamen, hätte man verpixeln sollen. Frau Richter, wollen Sie vielleicht genau auf den Punkt, den Peter Müller gerade gemacht hat, reagieren?
Genau, also ich finde das ein sehr gutes Beispiel, Herr Müller, wie Sie sich sozusagen von den Rechtspopulisten treiben lassen. Denn Nancy Faeser hat sofort gesagt, nach dieser Messeattacke, dass wir prüfen müssen und dass wir dann strengere Maßnahmen gegen Islamisten überdenken müssen. Das ist sehr, sehr stark.
Sie meinen jetzt Mannheim oder was meinen Sie in dem Fall?
Ja, genau, ich meine jetzt Mannheim und die Reaktion der Innenministerin.
Wir kriegen das jetzt. Weil Herr Müller hatte, glaube ich, einen anderen Punkt, oder?
Ich hatte die Demonstrationen für den Kalifatstaat
in Hamburg
zum Gegenstand und den Verantwortlichen dort, der ungestört sein Lehramtsstudium fortsetzt. Ja. Und da haben die Leute den Eindruck, es wird auf vergleichbare Tatbestände unterschiedlich reagiert. Und das ist ein Problem.
Genau, aber darauf wollte Frau Richter ja jetzt erwidern.
Ja.
Genau, erstens wird Islamismus sehr, sehr stark diskutiert. Es wird auch sehr stark von der Politik aufgegriffen. Migration wird sehr stark von der Politik aufgegriffen und diskutiert. Und diese scheinbar großen Probleme, von denen viele einfache Menschen angeblich reden, nämlich, dass sie so sehr leiden unter der gendergerechten Sprache, das wird aufgegriffen mit einem vollkommen absurden Genderverbot, also dass man eine gendergerechte Sprache bespricht, nicht nur in Bayern, sondern auch in Hessen. Und das sind, hier wird Politik, sie betreibt hier nicht eine mutige Politik, die sagt, Leute, wir hören euch, Migration ist ein großes Thema, aber es stehen momentan noch größere Themen an, die wir mit euch voranbringen wollen. Und dazu gehört die Sicherheitspolitik. Dazu gehören zum Beispiel auch Renten, über die sehr, sehr viel gesprochen wird. Und dazu gehört das Klima. Dazu gehört die Ökologie, das Artensterben. Demokratie ist nicht Demoskopie, das ist unglaublich wichtig. Und Politik ist nicht nur dazu da, diese Stimmungen aufzugreifen oder gar noch zu verstärken, wenn wir wissen, dass es da ein Problem gibt. Also wir können Politik ja nicht dazu da sein, antimuslimische Ressentiments zu bedienen, sondern Politik muss ganz klar auch Prioritäten setzen, was wichtig ist, und sie muss das ganz klar dann auch kommunizieren.
Und die Richtung vorgeben, aber das ist vielleicht genau das Spannungsfeld. Auf der einen Seite muss sie eben Stimmungen aufnehmen und auf der anderen Seite, wie Sie das gesagt haben, Frau Richter, sich nicht von Populisten oder auch von anderen Themen treiben lassen. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Herr Jessen aus Hamburg. Guten Tag.
Ja, moin.
Was wollen Sie beitragen zu uns? Was ist Ihr Anliegen?
Also mein Anliegen ist, dass ich gesagt habe, wir haben ein Overkill. Das bezieht sich darauf, dass wir überfordert sind. Erstens an Informationen, weil das ist ja eine Flut. Also durch die Digitalisierung und durch verschiedene sozusagen Plattformen kriegt man weltweit Informationen, teilweise seriös, teilweise unseriös, teilweise von Cambridge Analytica oder von irgendwelchen Gruppen in irgendwelchen Regionen dieser Welt, die ein Interesse daran haben, uns zu verunsichern. Das ist sozusagen der Overkill an Informationen. Und das andere ist, dass wir in der politischen Kultur, das ist ja eigentlich die Idee, man hat das Kommunale mit Gemeinderat und dann hat man die nächste Region, das ist Bezirk oder Land, und dann gibt es da noch eine Region, das ist Bundesland, und dann gibt es noch eine Region, das ist Bundestag, und dann gibt es noch Europa. Da sind wir doch überfordert. Also teilweise weiß ich nicht, wer hier in der Kommune meine Interessen vertritt. Ich habe da vielleicht eine Affinität zu einer bestimmten Partei und denen höre ich zu, aber ansonsten verliert man da schon den Überblick und das geht dann weiter. Und wenn ich dann auf die Bundesebene gucke, da habe ich den Eindruck, dass man, wie soll ich das sagen, in einer Krise ist, dass die Menschen nicht mehr nachvollziehen, die Thematik, das hatten Sie ja gerade ganz plakativ diskutiert, und die Agenda, die man hat, wird teilweise in Frage gestellt, in unmittelbarer, also sofort. Also wenn der eine eine Idee hat, wird die vom anderen widersprochen, diffamiert, diskreditiert, komplett in Frage gestellt. Und dann haben wir die Reform von der Reform von der Reform. Aber wir haben solche Themen wie gerade benannt, das Klima, die Rente, die Einkommen, das Soziales und so. Das sind Themen, die gehen, oder auch die Frage der Migration und der Belastung, das geht ja durch, das sind ja Stränge, die laufen weiter. Und da habe ich eigentlich die Frage an sozusagen die politischen Parteien, das wurde ja auch benannt, die haben einen Auftrag, nämlich sich mal in einem Diskurs wiederzufinden und sich die Frage zu stellen, wie stabilisieren wir unsere Demokratie? Weil wenn wir uns dauernd widersprechen, wenn wir uns dauernd in Frage stellen, das ist ja, man darf sich ja streiten, und wir sind ja in der Sendung mit Kontrovers. Also da geht's ja auch
der Streit ist ja auch Kernbestandteil einer Demokratie, das Ringen um die besseren Ideen und Vorschläge und auch um Mehrheiten.
Ja, das finde ich vollkommen gut und finde ich vollkommen richtig. Aber ich finde, das ist die Frage, inwiefern die Wähler daran doch Orientierung und Anteil haben. Also der, ich betrachte mich als gebildeten Bürger, aber ich habe teilweise das Gefühl, da ist eine zu große Distanz, und ich kann mich auch mit den Parteien, mit denen ich mich identifizieren möchte, zum Teil nicht identifizieren. Und dass es dann an den Rändern abbricht, ist nachvollziehbar. Das mache ich auch den Wählern dieser Ränder nicht zum Vorwurf. Aber ich möchte die demokratische Mitte, also die in diesem Spektrum sind, doch darum bitten, sich mal zu reflektieren und zu fragen, was sie für eine Außenwirkung haben und wie der Wähler sich an dem, was da passiert, orientieren soll.
Herr Jessen, danke Ihnen für diesen Einblick in, ja, ich glaube, das darf man so sagen, diese Gefühlswelt, ein Stück weit diese Orientierungslosigkeit. Ich würde die Frage gerne gleich an Peter Müller, also sozusagen an die Politik geben, aber vorher, Frau Rennefant, Sie als ja ein Stück weit Vertreterin der Medien, da nehme ich Sie jetzt mal dafür ins Wort. Können Sie mit diesen Gedanken, die Herr Jessen gerade geäußert hat, etwas anfangen?
Ja, ich kann damit sehr viel anfangen. Also er hat da zwei wichtige Punkte gemacht. Erstmal dieses Gefühl der Überflutung mit Informationen, Überforderung. Ich glaube, das kennen wir alle. Das hat natürlich, also das hat die Kommunikation hat sich so verändert, auch wie Nachrichten konsumiert werden, dass eben oft gar nicht mehr die Fakten im Raum stehen, sondern dass es darum geht, Gefühle zu verbreiten. Das ist das eine. Und das ist das eine, mit dem natürlich auch die Politiker leben müssen. Also ich würde gar nicht jetzt sagen, die machen alles so falsch oder so. Ja, also das ist, die stehen auch unter, natürlich auch die etablierten Parteien unter einem enormen Druck. Ihre Botschaften wollen sie an den Mann, an die Frau bringen, und alles ist, dreht sich gefühlt immer schneller und man muss ständig auf Sendung sein. Und das führt dann eben auch dazu, dass man vielleicht verkürzt kommuniziert oder dann mal schnell einen Punkt machen will. Und dass jetzt die Ampel, das ist der zweite Punkt, kein besonders gutes Bild abliefert. Ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Also auch wenn man irgendwie Hoffnung mit diesem Bündnis verbunden hat, muss man doch sagen, dass das irgendwie alles ziemlich enttäuschend ist und hinter den Erwartungen in verschiedenen Bereichen zurückbleibt und vor allen Dingen der kommunikative Stil untereinander. Also wir haben ja mehrere Beispiele erlebt, wo die Koalitionspartner vor die Presse treten, einen Kompromiss verkünden und dann wenige Stunden später einer oft ausschert und sagt, nee, wir müssen jetzt noch mal ran, es ist doch alles ganz anders. Und das sorgt dann für dieses Gefühl so, können die dann nicht mal irgendwie zusammenarbeiten? Also das ist ganz dramatisch, und das hat diesen Vertrauensverlust, glaube ich, in den letzten Jahren noch mal beschleunigt.
Herr Müller, Vielstimmigkeit ist ja eigentlich irgendwie auch etwas Positives in einer Demokratie, so würde ich das zumindest teilweise sehen. Auf der anderen Seite hören wir gerade, und das ist ja auch ein vorherrschendes Gefühl einer gewissen Orientierungslosigkeit. Wie sollte sich Politik in diesem Umfeld verhalten? Da ist Pause in der Leitung. Dann nehme ich die Frage, Frau Richter, wenn ich darf, und gebe sie weiter an Sie, die ja ein bisschen die größeren Linien auch im Blick hat als Historikerin. Ich habe es gerade gesagt, Vielstimmigkeit auf der einen Seite als etwas Positives, auf der anderen Seite, Herr Jessen hat das geschildert, als eine gewisse Orientierungslosigkeit.
Ja, also das ist tatsächlich eine ganz alte Klage, was Herr Jessen vorgebracht hat. Das ist gar nichts Neues. Mhm. Das wird oft eben
das. Aber es hat auch zugenommen durch soziale Medien, oder?
Genau, ich würde auch sagen, es hat zugenommen durch soziale Medien. Und die aktuelle Regierung, würde ich Frau Rinnefanz zustimmen, die macht es in besonderer, dramatischer, schlechter Weise. Also das schon allein, dass Oppositionsparteien sich ständig widersprechen, wirkt dann oft als, oh, die Politik und die kriegen nichts hin. Und wenn das sogar innerhalb der Regierung passiert, ist das natürlich sehr, sehr unerfreulich. Mhm. Aber ich will trotzdem noch einen anderen Punkt aufgreifen. Also auch wenn ich Herrn Jessen da in vielem zustimmen will, der angerufen hat. Ja. Ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, dass wir, also gerade auch wenn man die lange Linie sieht, dass Politik aufhören sollte, Bürger und Bürgerinnen als Konsumentinnen zu adressieren. Und das, denke ich, ist momentan ein ganz starkes Problem. Das hat bestimmt auch mit Medien zu tun. Ich hatte vorhin gesagt, Demokratie ist nicht Demoskopie. Mhm. Wenn ich zum Beispiel sage, wer vertritt mich jetzt eigentlich in der Kommune? Was spricht denn dagegen, dass Herr Jessen sich selber in der Kommune engagiert? Oder wir richten jetzt Bürgerräte ein. Also wir überlegen immer neue und neue Dinge, wie Politik noch transparenter wird, wie die Abgeordneten noch mehr Zugänge bekommen können. Aber es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie sich Bürgerinnen und Bürger einbringen können. Und die bestehen, machen die das nicht. Mhm. Und ich würde wirklich sagen, dass wir nicht nachlaufen sollen, den Populisten nachplappern sozusagen und jedes Ressentiment aufgreifen, sondern dass wir auch sagen, wir sind in Zeiten dieser Krise, brauchen wir die Menschen. Es kann nicht mehr so weitergehen, dass wir nur noch gucken, möglichst zumutungsfrei die Politik über die Bühne zu kriegen. So wird es nicht funktionieren.
Wir reden hier über den Zustand der Demokratie in Deutschland in Kontrovers. Der Zustand unserer technischen Verbindungen scheint auch ein Stück weit zumindest verbesserungswürdig zu sein. Ich glaube aber, dass Peter Müller jetzt wieder in der Leitung ist. Wir waren gerade, ich hatte Sie versucht anzusprechen. Es hat irgendwie nicht geklappt, aber ich glaube, Sie sind jetzt wieder dabei oder waren auch die ganze Zeit dabei. Dieses Spannungsfeld zwischen Vielstimmigkeit auf der einen Seite als ein Qualitätsmerkmal der Demokratie und auf der anderen Seite das, was Herr Jessen skizziert hat, eine gewisse Orientierungslosigkeit eben aufgrund dieser Vielstimmigkeit. Wie sollte Politik heute damit umgehen? Es scheint wieder nicht zu klappen. Dann versuchen wir, einen weiteren Hörer in die Leitung zu nehmen. Herrn Stiefvater aus Leverkusen-Leichling. Hallo.
Hallo, guten Tag. Hallo.
Ihr Punkt ist kein Vertrauen mehr in die
Politik. Absolut. Ich fange mal an. Ich habe mehrere Punkte, aber ich versuche es einfach und so schnell wie möglich durchzugeben. Nummer eins. Warum legen die Bundestagsabgeordneten nicht offen, von wem die ihre Gelder bekommen? Ich weiß, dass die wohl bis zu 1.000 Euro offenlegen, aber nicht von wem.
Doch, also das wird Transparenz doch schon gemacht.
Nein, das ist nicht wahr. Nein, also dann würde man feststellen, welcher Bundestagsabgeordneten von der Industrie gesponsert wird. Das sind doch alles.
Was heißt gesponsert wird? Sie können das klar einsehen. Dazu gibt es Regeln. Das sind jeweils Bereiche natürlich, die da abgesteckt werden. Summenbereiche, einzelne Stufen. Aber von wem das kommt, ist dort klar ersichtlich.
Sogar online. Das wäre früher undenkbar gewesen.
Also ist richtig, ich habe Sie richtig verstanden. Man kann sehen, wenn einer von der Bayer AG gesponsert wird, da steht Bayer AG drauf.
Natürlich, was heißt gesponsert? Also wenn er dort eine Nebentätigkeit nachgeht. Aber wir wollen jetzt natürlich nicht einzeln in diesem Punkt diskutieren, sondern wir wollen ja hier über den Zustand der Demokratie diskutieren.
Nein, ist klar. Also ich sage ganz ehrlich, weiterhin habe ich kein Vertrauen mehr zur Politik, weil ich wähle schon seit 6 Jahren, ich bin etwas älter, also seit 6 Mal Bundestag, wähle ich immer das geringste Übel, weil es wird was versprochen und nie eingehalten. Es wird einfach nicht eingehalten. Oder zum Beispiel, es war doch jetzt vor kurzem Kindersicherung Thema.
Kindergrundsicherung.
Man will 5.000 Beschäftigte neu schaffen. Wissen Sie, was das heißt? Das ist Wahnsinn. Mhm. Wir verwalten uns zu Tode. Und zum anderen ist das Wort erforderlich. Müssen dann immer nur die Bundestagsabgeordneten neue Gesetze verabschieden? Können die denn nicht mal erstmal hineingehen in die Gesetze, die bestehen, und die durchforsten, was gar nicht nötig ist? Aber das ist natürlich zu viel Arbeit. Ist auch viel zu unpopulär. Man muss da ungeheuer viel Zeit investieren, das weiß ich. Aber wollen wir denn irgendwann absolut abdriften in eine rechtsradikale Kultur, weil die Leute haben kein Interesse mehr überhaupt, weil zu wählen oder sagen wir sich zu äußern, weil die sagen, es bringt alles nicht, es ist alles sinnlos, die hören uns nicht.
Herr Stiefvater, ich nehme Ihren Punkt hier auf. Frau Richter hat gerade schon auch sozusagen zumindest rhetorisch mit dem Finger gehoben. Bitte gerne. Und dann versuchen wir nochmal Herrn Müller dazu zu nehmen danach.
Ja, also vielen Dank für diese Meldung, aber das stimmt nicht. Und das ist, also ich würde wirklich sagen, dass, was Sie hier gesagt haben, lieber Hörer, das sind typische populistische Diskurse. Also dass alles immer schlimmer wird und dass wir sozusagen in einem mehr oder weniger Failed State leben. Und dass dann einzelne Gesetzesvorhaben mit Kampagnen herausgegriffen werden, um die niederzumachen. Man muss sich darüber informieren, inwiefern es sinnvoll ist, diese 5000 Stellen zu machen. Und es ging da auch sehr, sehr stark darum, dass man Hilfen koppelt, dass man Hilfen leichter zugänglich macht. Mhm. Also das sind sehr, sehr komplexe Vorgänge. Es ist hier auch interessant zu sehen, dass dieses "Ich wähle das geringere Übel", da würde ich sagen, ja, das ist Demokratie. Also Demokratie ist, das ist nicht die glorreiche Geschichte und wir alle sind immer glücklich und wir brauchen gar keine Kritik mehr, sondern Demokratie sind diese Graustufen, das ist mühsam. Da muss man tatsächlich sich auch mal überlegen, gehe ich in die Kommunalpolitik oder beschäftige ich mich jetzt mit diesem Gesetz? Was sind eigentlich die Argumente? Was bedeutet das mit diesen 5000 Stellen?
Sagt.
Aber ich finde es ganz entscheidend, dass man Ressentiments nicht aufgreift und als pures Faktum nimmt und dann danach die Politik ausrichtet.
Deswegen reden wir an dieser Stelle gut drüber. Und vielleicht ist es auch exakt dieser Anruf von Herrn Stiefvater ein gutes Beispiel für das, was Herr Jessen ja auch vorher geschildert hat, diese gewisse Orientierungslosigkeit, weil es eben zu viel einen Informations-Overkill, hat er es ja auch genannt. Jetzt diesmal der dritte Versuch und alle guten Dinge sind ja drei. Herr Müller, ist diese Herausforderung für die Politik in diesen Zeiten des Overkills, des informativen Overkills, gut zu kommunizieren, damit eben keine Missverständnisse im positiven Sinne vielleicht oder im gut gemeinten Sinne oder eher auch Kampagnen dagegen entstehen aufgrund von Fake News etc.?
Ja. Also das ist natürlich eine große Herausforderung und das ist schwieriger geworden als in der Vergangenheit. Das Problem löst man nicht, indem man immer wieder sagt, ja, bestimmte Dinge, das ist halt populistische Propaganda und dem darf man nicht auf den Leim gehen. Das habe ich jetzt ganz oft von meiner Mitdiskutantin gehört. Dieses Argument, das ist Populismus, ist ein Totschlagargument, ist ein Argument, um notwendige Debatten zu verhindern. Man darf die Dinge nicht unter den Teppich kehren, dort werden sie giftig. Mhm. Politik muss Orientierung geben, das stimmt. Gleichzeitig ist Politik ringen um den richtigen Weg. Das geht nicht ohne Vielstimmigkeit. Und ich glaube, die Herausforderung für die Politik im Moment ist, auf der einen Seite den Konsens der Demokraten deutlich zu machen. Es gibt Dinge, die sind für alle unstreitig, die verteidigen wir gemeinsam. Und auf dieser Grundlage dann sachlich in einzelnen Themenkreisen über den richtigen Weg zu streiten. Und dann kann man Orientierung vermitteln. Natürlich haben wir die Probleme des Internets, wir haben die Probleme der Fake News. Das ist eine neue Herausforderung. Wir sehen, dass radikale Gruppierungen in der Lage sind, soziale Medien effizienter zu nutzen als die etablierte Politik, weil sie einfache Lösungen dort verbreiten können. Da hat man die endgültige Antwort noch nicht gefunden. Ich verfüge über sie auch nicht. Aber mir scheint es notwendig zu sein, dass die Politik gerade in den sozialen Medien stärker agiert, als das in der Vergangenheit der Fall war. Bei Instagram hat die AfD mehr Follower als alle etablierten Parteien zusammen. Das muss sich ändern.
TikTok ist das.
Genau.
Oder TikTok.
TikTok ist auch ein Medium, auch die sozialen Netzwerke. Sabine Rennefanz, nochmal aus der Sicht aus der medialen Sicht vielleicht ein Stück weit. Und wir erleben ja auch, wenn wir auf Umfragen, auf Barometer schauen, dass es vor allem im Osten der Republik einen enormen Vertrauensverlust gibt. Das, was Herr Stiefvater hier gerade aus Leverkusen, Leichlingen geschildert hat, das haben Sie dort, glaube ich, auch stark erlebt.
Ja, das ist ja seit Jahren schon so. Also der Osten ist da manchmal auch einfach nur traurige Avantgarde oder vielleicht ein bisschen auch ehrlicher, brutaler auch in den Äußerungen, aber glaube ich gar nicht so viel anders als im Westen, auch wenn das medial oft sehr irgendwie anders gespiegelt wird und meinetwegen die AfD oder Rechtspopulismus als Problem des Ostens dargestellt wird. Ich wollte auch nochmal sagen, also dass ich Populismus auch nicht per se als schlecht definieren würde.
Ich würde sagen, Boris Pistorius ist zum Beispiel der Verteidigungsminister im positiven Sinne populistisch. Also Populismus auch im Sinne, verständlich zu reden, auch irgendwie den Leuten sozusagen aufs Herz, auf den Mund zu schauen und verständlich zu erklären. Und da gerade dieses Thema Grundsicherung, das ist ein Paradebeispiel, wie eigentlich was Gutes wirklich in den letzten 2 Jahren von der zuständigen Ministerin total verhauen wurde in der Kommunikation, auch in der Kommunikation innerhalb des Kabinetts. Und da kann man ruhig auch schon Fragen stellen, warum das so ist und warum jetzt die Bürokratie so aufgebläht werden muss. Das ist natürlich so ein bisschen so ein Selbstläufer. Aber gerade diese Regierung hat sich ja auch sehr viele zusätzliche Beamte geleistet und das Kanzleramt bekommt einen Zusatzanbau für mehrere Millionen. Das kann man schon kritisieren, finde ich. Das fügt sich dann alles in so ein Bild. Die da oben, wir da unten. Und auch sozusagen, man kann sich engagieren. Ich weiß nicht, das stimmt sicher und das ist ja auch passiert. Also gerade im Osten, ich war letzte Woche in Nordhausen, da gab es letztes Jahr dieses große Bündnis. Jetzt kommt die Musik für die Nachrichten. Ne?
Ich glaube, Sie rennen immer genau auf die Nachrichten zu.
Genau.
Aber keine Sorge, dann machen wir an dieser Stelle den Punkt und reden gleich weiter ab 11.05 Uhr hier in Kontrovers zwischen Grundgesetzjubiläum und Europawahl. Wie geht es unserer Demokratie? Das ist unsere Frage. Bis gleich. Heute mit Moritz Küpper im Studio. Willkommen zurück zu unserer letzten knappen halben Stunde von Kontrovers zwischen Grundgesetzjubiläum und Europawahl. Wie geht es unserer Demokratie? Darüber haben wir schon heftig diskutiert mit Sabine Rennefanz, Journalistin, Hedwig Richter, Historikerin, Professorin an der Bundeswehr-Universität in München und Peter Müller, einst Ministerpräsident im Saarland von der CDU und Richter am Bundesverfassungsgericht. Sie können uns noch anrufen. Unser Hörertelefon lautet die Nummer 00800 4464 4464, eine E-Mail schreiben, kontrovers@deutschlandfunk.de und auch eine WhatsApp-Nachricht schicken, 0173 56 90 322 lautet die Nummer. Und wir waren gerade, Frau Rennefanz, an dem Punkt, an Ihren Erfahrungen in Ostdeutschland, wo es einen enorm großen Vertrauensverlust, sozusagen es zumindest ja auch Demoskopen zu geben scheint. Sie haben gesagt, das ist Avantgarde, das heißt, das steht uns in Gesamtdeutschland alles noch so bevor.
Naja, wir haben ja schon in den letzten Jahren, also Avantgarde jetzt nicht im positiven Sinne, sondern eher auch im wir sehen ja schon, also bei den letzten Wahlen in Bayern und Hessen, da hat die AfD zum Beispiel ja in absoluten Zahlen viel, viel mehr Wähler angefunden, Freien Wähler. Wenn man da noch die Stimmen dazu nimmt, dann haben wir da in Bayern auch große Unzufriedenheit, großes rechtspopulistisches Potenzial. Also und wir müssen uns einfach fragen, woher das kommt. Das tun wir ja auch schon die ganze Zeit und das ist auch richtig. Ich will nur vielleicht so dem entgegentreten, was auch oft gesagt wird, also dass das die Ostdeutschen nicht so mit der Demokratie haben. Ich würde eher sagen, das Gegenteil ist richtig. Es ist eher, die Ostdeutschen nehmen die Demokratie ernster, auch persönlicher und sind vielleicht umso enttäuschter, wie wenig Einfluss, Mitwirkungsmöglichkeiten es dann doch oft gibt. Also jüngstes Beispiel, 75 Jahre Grundgesetz, da kam
kamen die demokratischen DDR-Erfahrungen, die die Bürger gemacht haben, eigentlich fast gar nicht vor. Das spielt keine Rolle. So könnte man sehr viele Beispiele nennen. Und das sorgt eben auch für so ein Fremdheitsgefühl.
Mhm. Und zu diesem Punkt passt vielleicht, wenn ich das hier richtig sehe, der Anruf von Herrn Kiel aus Böblingen. Ich glaube, es geht bei Ihnen genau in diese Richtung. Man muss etwas tun. Was?
Ja, genau. Guten Tag in die Runde. Es wurde ja schon mehrfach jetzt erwähnt, das Begriff Spielstimmigkeit. Und ich denke, wir haben eigentlich nur eine Einstimmigkeit bei Wahlen. Ich kann immer nur eine Stimme abgeben und bin sie dann für 4 Jahre los. Und ich würde mir wünschen, ich hätte einfach mehr Stimmen, die ich auf verschiedene Themen auch verteilen kann. Weil ich will nicht nur eine Partei wählen, zu der ich vielleicht nur 60% Übereinstimmung habe und 40% eigentlich ablehne. Und ich kann im Moment immer nur so einen ganzen Blumenstrauß wählen. Mhm. Und dann würde ich mir wünschen, man könnte auch diese Stimmen, diese 10 Stimmen, die man vielleicht bekommt, auch als Negativstimmen geben. Dass ich einfach sagen kann, okay, die großen Parteien, da gebe ich jetzt 3 Stimmen als Zustimmung, aber der AfD oder den Linken oder irgendwelchen radikalen Parteien, denen ziehe ich was ab, sodass die dann vielleicht in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, weil sie genauso viele Gegner wie Befürworter haben.
Danke
Ihnen. Und da denke ich, man müsste einfach unser Wahlsystem überarbeiten und an die Informationsgesellschaft, die wir mittlerweile haben, anpassen. Das stammt alles noch aus einer Zeit, da gab es eben das kein Internet und da hatte man noch keine Ahnung, wie mal die Informationsmöglichkeiten sind.
Herr Kiel, ich danke Ihnen. Wir nehmen diesen Vorschlag auf. Das Wahlsystem anpassen, haben Sie gesagt. Aber wir haben noch einen weiteren Hörer in der Leitung. Herr Sinn aus Mannheim.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Sinn aus Mannheim. Ich bin 77 Jahre alt und bin an sich politisch sehr interessiert. Mein Problem ist zunächst einmal hier, das eine, dass ich dem Vorredner eigentlich uneingeschränkt zustimmen kann, dass man einen ganzen Strauß hier an Möglichkeiten geboten hat. Und mein Problem ist in der Tat, zwischenzeitlich hier mir die Frage zu stellen, welche Partei kann ich denn eigentlich wählen, weil hier vielschichtige Interessen von mir abgedeckt werden, aber einer Partei diese Vielschichtigkeit eigentlich gar nicht mehr repräsentiert. Das ist das eine. Das zweite Problem ist, wenn es an die Basis der Demokratie geht, habe ich ein Problem. Ich habe mich vielfach darum bemüht, hier bei mir in Mannheim im Grunde genommen Kontakt zu Bundestagsabgeordneten zu bekommen und finde keine Sprechstundenzeiten, beziehungsweise es ist kaum eine Möglichkeit, mit einem Abgeordneten direkt zu kommunizieren. Das heißt, auf der einen Seite höre ich, dass man zwar in der Lage ist, hier Mittel für Wahlkreisbüros und so weiter zu bewerkstelligen. Auf der anderen Seite hat man kaum die Möglichkeit oder habe ich kaum die Möglichkeit. Ich habe sowohl mit den Grünen probiert, mit der CDU probiert, mit der SPD probiert. Da hatte ich mal Glück. Ja, aber in der Regel, was die Basis angeht, hier mit den Abgeordneten zu kommunizieren,
unter
vier Augen beispielsweise, ist nicht möglich. Und ich habe auch verschiedentlich versucht, Abgeordnete anzuschreiben per Mail. Es kommen keine Antworten zurück. Und das ist ein Problem, das mich hier im Grunde genommen sehr unzufrieden macht.
Bei uns sind Sie durchgekommen, Herr Sinn. Danke für Ihren Punkt oder Ihre Punkte vielmehr. Ich würde noch, bevor ich das jetzt in die Runde gebe, gerne sozusagen ein Stück weit als Gegensatz Werner Kehren zitieren, der uns eine Mail geschrieben hat. Meiner Meinung nach haben viele Bürgerinnen und Bürger sich daran gewöhnt, die Politik verantwortlich für ihre private Situation und ihren Wohlstand zu machen und die Eigenverantwortung zu vernachlässigen. Es ist einfach so, dass unsere Welt komplexer ist als früher und dass wir einen Teil unserer einfachen Lösungserwartungen aufgeben müssen. Einfache Lösungen sind nicht mehr zu erwarten. Wir brauchen mehr Realismus. So, jetzt haben wir eine ganze Latte an Themen, an inhaltlichen Punkten. Herr Müller, als Politiker und auch ehemaliger Verfassungsrichter, jetzt haben wir hier gerade aus Böblingen einen Vorschlag zur Änderung des Wahlrechts auf den Tisch bekommen. Wir können das natürlich jetzt nicht ausführlich diskutieren und wollen auch kein Wort auf die Goldwaage legen. Dennoch, spannender Vorschlag.
Darüber kann man nachdenken. Zunächst einmal ist natürlich Aufgabe der Wahl, dass die Repräsentanten des Volkes bestimmt werden. Das begrenzt die Gestaltungsmöglichkeiten. Negativstimmen sind da, glaube ich, schwierig mit zu vereinbaren. Ansonsten gibt es natürlich bei Kommunalwahlen, bei Landtagswahlen ja auch die Möglichkeit, dass Leute mehrere Stimmen haben. Das wird jetzt ja schon gemacht, die man dann entweder innerhalb einer Partei oder auch auf verschiedene Parteien verteilen kann, kumulieren und panaschieren nennt man das, dass das zu einer Erhöhung der Demokratiezufriedenheit geführt hat, ist mein Eindruck nicht. Ich habe da keine wissenschaftlichen Erkenntnisse.
Ich habe dazu wissenschaftliche Erkenntnisse.
Dann nehmen wir die gleich dazu, Herr Müller. Machen Sie eben zu Ende, dann kommt Hedwig Richter dazu.
Okay, aber selbstverständlich kann man darüber nachdenken. So. Die Unzufriedenheit, wenn Abgeordnete auf Mails nicht antworten, auf Briefe nicht antworten, kann ich verstehen. Das ist völlig in Ordnung. Das wundert mich auch ein Stück weit, denn normalerweise unterhalten Abgeordnete eigene Apparate, die dafür da sind, sich mit Zuschriften zu beschäftigen, auf Anfragen zu antworten. Ich würde sagen, das geht nicht. Wenn ein Bürger sich an die Politik wendet, hat er ein Recht darauf, dass er eine Antwort bekommt.
Das ist leistbar, sagen Sie.
Absolut. Und wenn er keine bekommt, ist das wirklich ein Versagen.
Gut, dann nehmen wir jetzt Hedwig Richter dazu, die wissenschaftliche Erkenntnisse einspeisen möchte.
Genau, also was mit den Stimmzetteln, was das betrifft, das ist tatsächlich historisch sehr, sehr interessant, weil es schon weit über 100 Jahre hat man das in verschiedener Form versucht, dass man alles Mögliche mit auf den Stimmzettel nimmt, dass man Stimmen besser verteilen kann. Und das Ergebnis ist, dass das zu komplex wird. Also das ist für ein paar wenige Bürgerinnen und Bürger, die viel Zeit haben, sich damit zu beschäftigen, ist das richtig. Aber für viele ist das einfach eine völlige Überforderung. Also es hat einen guten Grund, warum Parteien, Demokratien gut funktionieren und warum Parteien konzentriert, weil die eben die Willensbildung betreiben und weil eben dann ungefähr klar ist, wenn man eine Partei wählt, was man damit wählt. Mhm. Ich wollte noch auf diesen Punkt eingehen, mit diesem direkt kommunizieren. Also ich würde auch sagen, unbedingt, also das kann man auf jeden Fall erwarten von Abgeordneten. Und alles, was ich weiß, also ich höre das von vielen, die Antworten bekommen, auch von vielen, die dort arbeiten, von Mitarbeitenden, dass es für sie ganz, ganz wichtig ist zu machen. Und trotzdem, also hier nochmal der Punkt, ich denke auch, es ist wichtig, Kritik zu üben. Also was Sabine Rennefanz auch gesagt hat, selbstverständlich ist das ein ganz entscheidender Teil. Aber die große Frage ist doch, wie das geframed wird. Und da ist das, das populistische Framing finde ich wirklich sehr, sehr problematisch. Und das geht nicht darum, dass ich dann sage, wir kehren das unter den Teppich, sondern die Frage ist, greifen wir wirklich die Probleme auf, auch die Sorgen der Menschen, oder werden wir selbst zum Lautsprecher des Populismus? Ich nehme jetzt als ein Beispiel in Bayern, wo die Freien Wähler dafür gesorgt haben, als Lautsprecher des Populismus dient oder selber populistisch sein. Wir wollen kein Hochschutzwassergesetz, das haben die explizit rausgenommen. Und dafür haben sie aber für sowas dann mitgesorgt, dass es sowas wie ein Gendergesetz gibt. Und warum
heute
ist es
Morgen
so wichtig,
hier bei uns im Deutschlandfunk hat Markus Söder gesagt, dass es gerade die Freien Wähler waren, die an dieser Stelle viel gemacht haben. Es liegt wahrscheinlich immer im Auge des Betrachters, wer da gerade Populismus betreibt. Aber Frau Richter, ich würde gerne nochmal diesen Punkt dazu nehmen von Werner Kehren. Wir brauchen mehr Realismus und ein Stück weit dann eben auch, Frau Rennefanz, vielleicht können Sie danach, Frau Richter, noch ergänzen. Ist die Erwartungshaltung an die Demokratie vielleicht zu groß?
Also ich finde es auch ganz wichtig, was er gesagt hat, dass die Politik nicht einfach ein Wort mit kann. Und das ist das oft, was Politikverdrossenheit hervorruft, dass sie das erwartet, aber Politik kann das nicht machen. Mhm. Und auch hier sage ich wieder, es ist ganz, ganz gefährlich. Und das zeigt die Politikwissenschaft, wenn wir den Rechtspopulismus bedienen, machen wir ihn stärker. Wir nehmen damit überhaupt keinen Wind aus den Segeln. Und das Problem ist, dass aus dem Populismus Extremismus wird. Mhm. Dann wird eben, ich nehme die Sorgen auf, was den Islamismus betrifft. Das ist wichtig, aber indem man das immer und immer wieder thematisiert und zum Thema Nummer eins macht, schüre ich den Hass und den Extremismus, um nur ein Beispiel zu nehmen. Oder ich nehme die Sorgen auf, die Menschen haben keine Lust, Elektroautos zu kaufen, und ich frame dann alle, die Ökologie machen, als die großen Feinde. Was ist das Ergebnis? Dass wir letzten Endes die ökologischen Probleme komplett leugnen.
Das ist vielleicht auch, manch einer würde sagen, eine Huhn- oder Ei-Frage, was zuerst da ist. Dennoch, Frau Rennefanz, meine Frage gerade, weil Sie auch, das fand ich ganz spannend, gerade eben skizziert haben, dass, wenn ich das jetzt so pauschalisierend wiedergeben darf, dass man im Osten die Demokratie ein Stück weit ernster nimmt, eine größere Erwartungshaltung vielleicht auch hatte, und das jetzt dann eben im Grunde genommen durch diese Enttäuschung zu einer Art Frust führt. Ist das ein Befund, den Sie teilen?
Genau, aber das ist jetzt keine Entwicklung der letzten 5 Jahre, sondern das ist eine Entwicklung der letzten 30 Jahre. Also das sind riesengroße...
Die sich jetzt aber vielleicht stärker äußert?
Genau, die sich stärker äußern und die eine Partei ganz besonders aufgegriffen hat. Also das und das auch ausnutzt und das in eine bestimmte nationalistische Richtung drängt, die ganz bestimmt nicht den Leuten helfen wird, die aber, was die Wähler aber wahrscheinlich auch gar nicht erwarten, weil man eben in den Jahren zuvor gelernt hat, dass man von Parteien wenig erwarten kann. Ich wollte noch mal diesen Punkt aufgreifen von Herrn Kehren mit der Eigenverantwortung. Ja. Ich finde das ganz interessant. Ich glaube, dass die Politik oder die Parteien diese Erwartung so ein bisschen selbst auch genährt haben, also dieses Konsumententum, indem man dann irgendwie so große Versprechen macht, von denen man weiß, dass man sie nicht halten kann. Also Stichwort abschieben und jetzt zwar sofort. Bundeskanzler letztes Jahr in einem Interview, wo ganz klar ist, dass es viel zu kompliziert ist, um das dann umzusetzen. Und die Partei und die Parteien selbst so, also wir haben ja irgendwie, also Demokratie ist viel mehr als eigentlich Parteien, ja. Aber es ist so total auf die Parteien fokussiert. Und die Basis der Parteien ist ja auch viel schmaler als jetzt in den 70ern. Also in den 70ern waren ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen gerade in den großen Volksparteien vertreten. Das ist heute nicht mehr so. Also da gibt es auch so einen Rückzug und eine kleinere Gruppe muss dann quasi für die ganze Bevölkerung zuständig sein. Das funktioniert natürlich nicht so. Und da müssten sich die Parteien eigentlich wirklich drüber Gedanken machen. Und das ist ein breiter Prozess, wie man mehr Leute wieder anspricht, wie man auch so ein Heimatgefühl vermittelt. Und das mit der Eigenverantwortung, um da jetzt nochmal drauf zu kommen, das sagt sich immer so leicht, aber natürlich sind die Bedingungen von nicht jedem gleich. Also nicht jeder hat die gleichen Ressourcen, die gleiche Position, die gleiche Macht, die gleiche Bildung auch, sich einzumischen. Und wenn ich mal sehe, irgendwie Strukturwandel in der Lausitz oder in Thüringen, wenn da die Busse nicht fahren, die Bahnen nicht fahren, da kann ich noch so viel Eigenverantwortung, ja, dann ist meine Eigenverantwortung, nämlich einen Diesel zu kaufen, ja, weil ein E-Auto kann ich mir nicht leisten.
Und da stößt die Politik oder trifft direkt wieder auf die Realität. Ich habe noch eine Mail bekommen von Raffaele Ferdinando Schacher. Sie schreibt uns, die deutsche Demokratie sollte auch in stürmischen Zeiten ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen. Die Gewaltenteilung funktioniert und das deutsche Grundgesetz ist ein solides Feuerschiff. Mit extremistischen Positionen jedweder politischer Provenienz, leider eine Wirklichkeit in nahezu jeder Demokratie, gilt es mit dem ganzen Spektrum der Gesetze Paroli zu bieten. Also ein etwas positiver, ein selbstbewusster Duktus. Und ich glaube, dazu passt auch die nächste Anruferin, Kerstin Schröder aus Landshut.
Hallo. Ja, guten Tag. Guten Tag, hallo. Schön, dass wir so lebhaft diskutieren. Also ich wollte zum ganzen Prozedere der Information nachher noch was sagen, aber in der Zwischenzeit ist mir auch noch was gekommen, und zwar die digitale Kommunikation. Ich kann den Leuten nur zustimmen, die frustriert sind, weil Mails nicht beantwortet werden. Das kenne ich auch sehr gut. Und das andere ist die Parteienwerbung, zum Beispiel auf Instagram. Wenn ich mir da meine Postings anschaue, so in einer Scrollreihe, dann ploppt da immer mal wieder ein Bild auf mit Parteiwerbung von Alice Weidel. Da sieht man dann das schreiende Gesicht und das gröhlende Gesicht von Frau Weidel. Und dann hat man
nur noch die AfD-Parteivorsitzenden. Ja.
AfD-Parteivorsitzende hat man nur noch die Wahl anzuklicken. Ich finde das anstößig oder ähnlich. Und ich klicke dann immer auf anstößig, dann ist es weg. Aber demnächst kommt es dann wieder. Also das sind Sachen, da wird man berieselt. Und ganz viele Ältere erreicht sowas ja auch gar nicht, weil die gar nicht im Internet sind. Also das ist ja auch ein Thema. Und das, was ich sagen wollte eigentlich, ist, also bei der ganzen Diskussionskultur, die finde ich schon richtig. Die muss auch gepflegt werden. Aber man hat manchmal so den Eindruck, am Anfang von der Diskussion wird man nicht so informiert drüber, wie die Realität sich geändert hat, damit ein Gesetz geändert werden muss. Ja? Mhm. Also nicht, weil irgendjemand gewählt werden will, der mir jetzt erzählt, das Gesetz muss geändert werden, ich will gewählt werden, sondern ich will wissen, wie sieht die Realität jetzt aus? Jetzt müssen wir das Gesetz anders gestalten. Dann müsste man eine große Diskussionsphase folgen lassen und irgendwann
müsste in dieser Diskussionsphase ein Schlusspunkt gesetzt werden und es müsste gesagt werden, so, wir sind zu einem Ergebnis gekommen, das ist ein vorläufiges Ergebnis, wir haben ein Gesetz neu formuliert und haben das jetzt erlassen und das wird jetzt erstmal befolgt.
Und aber das beschreiben Sie damit nicht die Abläufe, wie sie sind?
Ja, das wird nicht kommuniziert. Also ich habe den Eindruck, die Diskussionen sind endlos, zum Beispiel die Fernsehdiskussion, alles wahnsinnig spannend, interessant, kommt aber nie zu einem Ergebnis. Ja.
Okay.
Das ist mein Eindruck. Ja. Und,
dann nehmen wir diesen Eindruck mit an dieser Stelle. Genau. Frau Rennefanz, ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen die medialen Mechanismen vielleicht, die da angesprochen werden. Wir haben jetzt viel über Politik gesprochen, wir haben auch über Wählerinnen und Wähler gesprochen. Lassen Sie uns noch ein paar Sätze zu den Medien verlieren.
Ja, naja, die Hörerin spricht da natürlich so die ganzen Talkshows vielleicht auch an, wo man wirklich auch das Gefühl hat, dass sich manchmal manches so im Kreis dreht und wenn man da nicht, wenn man da nicht genau hinterher ist, dann kann man da auch den Überblick verlieren. Und mir ist das in der Politikberichterstattung in den Jahren, die ich das jetzt mache, schon auch aufgefallen, dass die sich immer mehr in so eine Richtung Sportberichterstattung auch entwickelt hat. Also dass es auch oft sehr stark personalisiert wird. Wer geht nach oben mit dem Fahrstuhl? Wer geht nach unten? Wer hat jetzt wen wieder mit einem Halbsatz unterstützt oder so? Pistorius, also zum Beispiel diese ganze Pistorius-Scholz-Debatte ist für mich so ein Beispiel. Also könnte Pistorius Bundeskanzler-Kandidat werden. Also das ist quasi komplett unmöglich, es sei denn, der Herr Scholz zieht sich jetzt aus gesundheitlichen Gründen oder so zurück, ja, oder irgendwas ganz Schlimmes passiert. Mhm. Aber so eine Diskussion, und damit beschäftigt man sich dann irgendwie tagelang. Also die Medien, das wissen Sie selbst, sind natürlich, also wenn sie nicht öffentlich-rechtlich finanziert sind, auch in einem Wettbewerb, sind getrieben, sind durch die Digitalisierung wahnsinnig unter Druck. Und dadurch wird vieles auch schneller, nicht so gründlich. Und man ist halt in dieser Personalisierungsspirale, wo man manchmal, und das merke ich jetzt auch in dieser Diskussion, doch noch stärker einfach auch Prozesse erklären, auch Zuständigkeiten erklären. Da ist ganz, ganz viel auch unklar.
Also noch mehr erklären, das nehmen wir an dieser Stelle mit, das sagt die Journalistin Sabine Rennefanz. Wir haben eingangs eine Collage gehört und da ist mir eine Wortmeldung eines Hörers hängen geblieben. Hören wir noch mal kurz rein.
Schönen guten Morgen, Carsten Bühler aus Berlin. Wir haben es ja selber in der Hand, wie es unserer Demokratie geht, indem wir am Sonntag wählen gehen.
Am Sonntag, das heißt bei der Europawahl. Wir biegen jetzt schon auf die Schlussrunde ein, aber Herr Müller, ist es am Ende dann doch so einfach?
Naja, zumindest gehört das mit dazu. Demokratie ist eine Mitmachveranstaltung, keine Zuschauerveranstaltung.
Ist das am Sonntag ein Feiertag damit?
Ja, der Sonntag ist ein Feiertag der Demokratie. Die Europawahl ist eine wichtige Wahl. Unsere Zukunft ist vom Gelingen der europäischen Integration absolut abhängig. In vielen Bundesländern sind gleichzeitig Kommunalwahlen. Und mitmachen in der Demokratie ist mehr als nur wählen zu gehen. Es sich einbringen in den demokratischen Diskurs, es aktiv mitarbeiten. Und in unserer Demokratie ist eben auch die Mitarbeit in den Parteien unverzichtbarer Bestandteil einer lebendigen Demokratie. Und deshalb ist sicherlich jeder gefordert, darüber nachzudenken, ob er sich selbst nicht auch in den Parteien engagiert. Mhm. Und das, wovon er glaubt, dass es nicht gehört wird, dass die Politik sich nicht drum kümmert, einzubringen. Wenn ich das noch sagen darf, Martin Luther hat in der ihm eigenen drastischen Sprache gesagt, man muss dem Volk aufs Maul schauen. Das ist richtig. Mhm. Politik darf dem Volk nicht nach dem Munde reden, aber sie muss dem Volk aufs Maul schauen. Und deshalb nutzt mir der ewige Hinweis auf populistische Narrative nichts, den wir heute auch zum Überdruss gehört haben. Verstanden. Wir müssen uns der Dinge stellen und dann gewinnen wir auch Vertrauen.
Frau Richter, am Sonntag wählen gehen, sagt der Hörer. Ist das am Ende genau der Punkt?
Das ist ein wichtiger Punkt, das ist nicht alles. Und ich finde auf jeden Fall, dass es ein Feiertag ist. Wir feiern da Europa, eine ganz, ganz große Sache. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass Europa in den letzten Jahren gezeigt hat, wie wichtig es ist, wie stark es ist. Der Brexit hat die dabei sind, nochmal darin bestärkt. Europa war unglaublich wichtig nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, viel stärker als Putin das gedacht hätte. Europa ist ganz wichtig für die Ökologie. Europa hat sich auch bei der Corona-Krise als stark erwiesen. Und letzter Punkt, vor allem die jungen Menschen, aber insgesamt sind in Europa, zeigen Umfragen, fühlen sich die Menschen sehr stark, sowohl national in ihre Nationalidentität, aber auch zugleich als Europäerinnen und Europäer.
Frau also etwa die Richter, Polen. Danke Ihnen an den Punkt. Genau. Frau Rennefanz, ganz Schluss, man könnte darüber ewige Debatten führen, aber gehen Sie damit. Das ist das Wichtigste, dass man am Sonntag wählen geht.
Das ist sicher ein Privileg, wählen zu gehen, und man sollte das nicht leichtfertig ausschlagen. Aber man muss auch sagen, dass das Europaparlament ja leider nicht besonders bedeutungsvoll ist, und die Entscheidungen werden von der Kommission und von den Nationalstaaten getroffen. Trotzdem sollte man die Stimme nicht verschenken.
Damit wären wir wieder am Ausgangspunkt hier in Kontrovers. Ich danke Ihnen sehr fürs Mitmachen und wünsche noch einen guten Tag.